DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sind wir bei Hascha Jehle Architekten in Berlin zu Gast. Und mit uns am Tisch sitzen heute zwei von drei Geschäftsführern, Sebastian Jehle und Fleur Keller. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, danke.
Mit Ihnen wollen wir heute über eine Aufgabe sprechen, die schon immer mit großer Sorgfalt auf die Nutzenden gerichtet ist, nämlich die Schulbauten. Dass in Schulen und Hochschulen schon längst nicht mehr nur die Bücher und der Unterricht für eine ganzheitliche Bildung stehen, ist in vielen Projekten zu sehen, in denen das Lernen über das Klassenzimmer hinaus gestaltet wird. Denn lernen kann man erst gut, wenn die Umgebung, sprich auch die Architektur, die richtige Lernatmosphäre bietet. Und das Architekturbüro Hascha Jehle plant Projekte in ganz Deutschland und darüber hinaus. Zu ihrem Repertoire gehören alle Bauaufgaben, aber beim Thema Schulbauten bringen sie besonders viel Erfahrung mit. Deshalb haben wir sie eingeladen, die Heftpartnerschaft für unsere Aprilausgabe der DBZ zum Thema Schulbauten zu übernehmen. Wie geht ein klassisches Büro mit einer umfangreichen Expertise in diesem Bereich und mit der zunehmenden Digitalisierung der Lehre und den immer komplexeren pädagogischen Anforderungen um? Und wie wird es dennoch seinem Anspruch gerecht, herausragende Architektur für Bürgerinnen und Bürger und das Stadtbild zu schaffen? Diesen und weiteren Fragen möchten wir heute nachgehen. Wir, das sind vom DBZ-Team
Amina Gysu
und Heide Teschner. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo. Meine erste Frage wäre, sind Sie gerne zur Schule gegangen und würden Sie diese heute gerne umgestalten?
Ich für meinen Teil kann sagen, ich habe die Grundschule gehasst. Es war eine Freiheitsberaubung und das hat sich nur dadurch etwas gelegt, dass ich eine sehr nette Lehrerin hatte, die erstaunlicherweise Verständnis für meine Haltung hatte, hat mir dann in der Pause Süßigkeiten gegeben, gesagt, ich soll mich hinten reinsetzen, still sein und nicht sagen, von wem ich die Süßigkeiten habe. Das hat mich ein wenig versöhnt und mit den Jahren ging es dann besser.
Aber darüber hinaus, wie war es dann in der fortführenden Schule? Wurde es besser oder?
Ja, es wurde dann besser. Ich habe dann sozusagen noch Karriere machen können. Aber der Einstieg war mühsam, weil es eben so ein ganz anderer Rhythmus war. Also dieses Zwanghafte und muss man eigentlich sagen, die Schulzeit bei mir liegt jetzt schon ein paar Tage zurück. Es waren andere Lernsituationen. Die Klassenzimmer hatten einen anderen Charme. Und das war auch zugegebenermaßen eine alte Schule, die also auch damals schon sozusagen vom Standard her aus dem Rahmen gefallen ist, also WCs unten auf dem Hof und so weiter. Und dann gab es irgendwann einen Neubau und dann war alles heller und freundlicher und offener und dafür waren die Lehrer nicht mehr so nett. Und dann ging es irgendwann aufs Gymnasium und da hat es dann angefangen, mehr Spaß zu machen, weil es insgesamt von der ganzen Schuldidaktik offener wurde.
Wie war das bei Ihnen, Frau Keller? Hat der Architektur schon eine Rolle gespielt für Sie, in dem, wenn Sie sich zurückerinnern?
Nicht am Anfang, aber tatsächlich auch erst mit der weiterführenden Schule, mit dem Gymnasium. Da war ich auf einer ganz schönen, räumlich ganz schönen Situation. Bestand, ein Klostergebäude und ein neuerer Gebäude aus, glaube ich, 60ern, 70ern. Und das Schöne war, je weiter man fortgeschritten, also die Oberstufe durfte dann in den Bestand, ein altes Klostergebäude. Und das war so. Da hatte man mehr Freiheiten, da hat ein schöner Innenhof, eine passerellartige Zugänge von den einzelnen Klassenräumen. Da hat es dann Spaß gemacht, weil man da auch ein bisschen unbeobachteter war und die Freiräume besser nutzen konnte. Was ja auch mit der Oberstufe einhergeht, dass man dann mal eine Stunde zwischendurch frei hat und sich frei bewegen kann. Ein bisschen mehr Freiheit wieder für sich gewinnen konnte.
Was macht für Sie die Aufgabe, eine Schule zu bauen oder umzubauen, reizvoll? Was sind da die Herausforderungen?
Also das Reizvolle an der Schule ist, jeder hat eine eigene Schulerfahrung und einen ganz unmittelbaren Bezug. Und wir beteiligen uns jetzt mit Entwürfen für solche Lebensräume an einem gesellschaftlichen Gestaltungsprozess. Also die Schule hat, glaube ich, einen sehr großen Einfluss. Es sind sehr prägende Jahre in der Jugend. Und insofern glaube ich, dass das eine hohe Verantwortung ist, aber eben auch einen sehr hohen Reiz ausmacht. Das unterliegt immer wieder einem gesellschaftlichen Wandel, dem wir uns mit unseren Entwürfen auch stellen. Und wenn man selber so, ich jetzt persönlich an meine Schule denke oder an die Schulen, die ich durchlaufen habe, da gibt es schon in dieser Zeit eine ganze Menge Unterschiede. Also das hat sich stetig weiterentwickelt. Und das ist ein permanenter Prozess und den kann man immer wieder aufs Neue hinterfragen. Deswegen wird es auch nicht wirklich langweilig, auch wenn sich jetzt nach einer langen Diskussion, wo sich Schule hinentwickeln soll, dieses Lernhaus als ein allgemein anerkanntes Konzept durchgesetzt hat.
Aber haben Sie vielleicht als Architekten da auch ähnlich wie die Lehrer das Problem, dass da jeder von uns in der Schule war, auch jeder bei diesem partizipativen Prozess mitreden will oder meint es zu können?
Ich würde sagen, das ist grundsätzlich das Problem der Architektur. Okay, ja, jeder redet mit. Aber es ist schon so, dass ich finde, dass es ein Vorteil ist, wenn wir qualifizierte Ansprechpartner haben. Ganz oft ist es natürlich auch so, ich habe es mit einem institutionalisierten Bauherrn zu tun, der eine Aufgabe erfüllen muss, der aber gar keinen persönlichen, individuellen Bezug zu dem hat, was da eigentlich entstehen soll. Und das ist bei einer Schule meistens anders. Also wir haben es dann doch mit Rektoren zu tun, die eine klare Vision von dem haben, was dort in der Schule passieren soll.
Genau, also wir erleben es gerade bei den Schulbauten eigentlich so, dass der Bauherr es will. Also dass wir häufig an einem Strang ziehen. Bochum als Beispiel, das war eine sehr produktive Zusammenarbeit und ist jetzt auch das, was zurückkommt an Feedback, wie die Schule genutzt wird. Und gerade diese Neuerungen in der Pädagogik, wie sie sich dann auch räumlich darstellen sollen, das erleben wir so im Gegenüber, dass es gewünscht ist und dass man gemeinsam mit dem Bauherrn an einem Strang zieht. Und es ein positives Miteinanderreden ist, also weniger das Reinreden als das Zusammenreden.
Und wenn Sie an Ihren eigenen Entwürfen denken, gibt es da in Anführungsstrichen Formeln, die Sie anwenden, sowohl im Formalen vielleicht, aber auch im Prozess? Also vielleicht immer wiederkehrende Arten und Weisen, sich an der Aufgabe zum Beispiel zu nähern? Oder ist es immer sehr unterschiedlich und eigentlich lernt man natürlich immer mit, aber man muss es immer anpassen.
Leider ist es immer wieder neu und immer wieder anders. Dadurch, dass wir uns da immer wieder dem Wettbewerb aussetzen und gucken müssen, wo steht die Schule, welche Anforderungen, welche Randbedingungen gibt es natürlich jetzt Grundsätze im Schulbau, die sich auch verfestigen und konzeptionell Lernhäuser sind auch schon als Stichwort gefallen, also was dann so das Raumprogramm und die Umsetzung anbelangt, aber die tatsächliche Einfügung und den städtebaulichen Kontext, der ist jedes Mal neu und da haben wir leider die Formel noch nicht gefunden.
Ist ja vielleicht, aber vielleicht auch spannend, ne?
Ja.
Genau, ist ja, das macht ja auch das Kreative dann eben aus, dass man sich immer wieder individuelle Bauaufgaben neu stellen muss. Ja, das ist nämlich schon die nächste Frage eigentlich. Wie gehen Sie mit ganz unterschiedlichen Orten und Ihren spezifischen Anforderungen um? Wie ist da so der Start bei Ihnen?
Also es startet eigentlich immer mit einer Analyse. Um was geht es eigentlich? Also die konkrete Aufgabe und dann natürlich der konkrete Ort. Und der spielt auf vielfältige Weise hinein in die Entwurfsüberlegung. Das ist dann mal die Landschaft oder der räumliche Kontext, in dem ein Gebäude steht. Das sind Sonneneinstrahlung, äußere Randbedingungen, Lärm beispielsweise. Also einer lauten Straße oder einer Bahntrasse ist es halt anders dann zu bauen oder als jetzt meinetwegen in der grünen Aue. Neben diesen ganzen räumlichen Bezügen gibt es aber auch die gesellschaftlichen Bezüge. Also welche Geschichte hat beispielsweise ein Ort, in was für einem Umfeld auch gesellschaftlich bewege ich mich eigentlich? Also es gibt dann halt einfach die gehobenen Wohngegenden oder ist es mitten in der Stadt, ist es am Stadtrand, was für ein Zulauf habe ich da, auch was für eine Schule ist es, ist eine Grundschule oder eine weiterführende Schule? Und das spielt alles mit rein. Und das müssen wir ja dann sozusagen verarbeiten. Und weil das eben schon von diesen Grundparametern sehr schnell kompliziert wird, gibt es, glaube ich, auch einfach nicht diese Formeln, die wir immer wieder anwenden können, die immer wieder richtig sind. Und das macht es einerseits spannend, aber halt auch aufwendig.
Man kann wahrscheinlich eher davon sprechen, dass wir natürlich das doch durch so eine Brille oder Themen, die sich bei uns immer wieder finden, anschauen oder die versuchen rauszufinden. Freiräume, offene Blickbeziehungen, Kommunikation. Also es gibt natürlich schon Themen, die
sich wiederholen.
Die sich dann wiederholen.
Gerade was das Raumprogramm angeht, könnte ich mir vorstellen. Ne? Die offenen Lernlandschaften sind ja jetzt eigentlich deutschlandweit auf dem Vormarsch oder eben schon längst durchgesetzt.
Genau, aber auch die Flächen so zwischen diesen terminierten oder mit Funktionen belegten Räumen, also die Erschließungsflächen, was ergibt sich da an kommunikativen Begegnungen oder Zufälligkeiten? Das sind auch Themen, die wichtig sind.
Aber es ist ganz oft auch, also natürlich sind die Programme, Raumprogramme bei einer vierzügigen Schule fast identisch, also fast austauschbar. Aber dadurch entsteht natürlich dann auch schnell so eine Routine. Und am Ende ist dann aber eine Schule für jeden, der da durchläuft, dieser Raum was ganz Spezielles. Und wir versuchen dann natürlich immer zwischen den Zeilen zu lesen, also die Dinge herauszulesen in einer Aufgabe, die nicht wirklich im Text stehen, was zum Beispiel die Eigenarten des Orts angeht oder die Besonderheiten, die Geschichte zum Beispiel. Wir hatten eine Schule in Bochum, da ging es um die Zusammenführung von zwei traditionsreichen Schulen, die eigentlich nicht zusammen wollten, sollten aber eben fusionieren. Was findet man da für einen Weg, dass die beiden sich versöhnen sozusagen und mit diesem neuen Schulbau dann auch sich wohlfühlen und sich den aneignen? Und das waren dann so zwei Ringe, die ineinander greifen. Das war so ein bisschen, symbolisch ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber das war für uns so eine Möglichkeit, diese beiden Identitäten der Schulen, wo die herkommen oder kamen, auch darzustellen. Das heißt, jeder hat so ein bisschen seine Identität in diesem Neubau wiedergefunden. Und das hat sehr gut geklappt. Und das ist etwas, was, glaube ich, wichtig ist, dass es den Schülern, Lehrern gelingt, sich diese Schule anzueignen. Also sich dieser Schule zu bemächtigen und sagen, das ist unsere Schule.
Aber bekommen Sie das überhaupt noch mit? Entschuldigung.
Erstaunlich, also jetzt in dem Fall Bochum ja, weil da eben ein sehr guter Kontakt dann auch zu dem Rektor entstanden ist. Da sind dann auch Führungen entstanden und so weiter. Und das war tatsächlich positiv. Also da haben wir das mitbekommen.
Ja, ich weiß auf jeden Fall auch noch von mir, dass ich mich immer noch sehr stark mit meiner Schule identifiziere, wenn ich mit Freunden rede, die dann auf anderen Schulen gegangen sind. Wie schaffen Sie es dann wirklich, dass Schülerinnen und Schüler sich wirklich mit dem Ort, also auch wirklich dann am Ende die NutzerInnen sich sozusagen mit dem Ort identifizieren können?
Also kann man vielleicht nochmal Bochum nennen, da kann man bei traditionsreichen Schulen, die zusammengeführt werden mussten und auf einen Schulcampus verlagert wurden, der geprägt von so ganz orthogonalen, ich glaube 60er-Jahre-Gebäuden. Und da war sowas, da haben wir auf dem Kolloquium, hat man so ein bisschen mitgekriegt, dass das soll es doch möglichst nicht sein. Und auch aus dem Grund heraus, um diesen Aufbruch genau im Gegensatz zu schaffen, hat sich diese runde Form oder diese freie Form aus zwei Ringen ergeben. Und das hat dann auch im Innenraum natürlich besondere Orte geschaffen. Die Aula, die heute sogar vom Stadtteil gemietet wird und einen Mehrwert dann auch zurückgibt. Und das sind natürlich einprägsame Räume, mit denen ich mich, ich glaube, es gelingt, dass die Schüler in Bochum sich mit dem Raum, mit ihrer Schule identifizieren.
Also auch viel diese kommunikativen Flächen, die eben so ein bisschen auch so den Charakter der Schule dann auch wiedergeben, wenn ich es richtig verstehe, auch in ihren Projekten.
Genau, das ist ja für Architekten manchmal schwierig, auch die Zügel locker zu lassen, nicht alles zu bestimmen und ganz etepetete jede das Ecke stimmt. da irgendwie zu bestimmen, sondern dass man sagt, ich lasse genug Freiraum, dass sich eben andere da auch entwickeln können und verwirklichen können und einbringen können. Und das passiert dann auf diesen offenen Flächen. Wir haben so eine große überdachte Halle dort, Lernlandschaften, aber das ist jetzt hier auch bei dem Wilhelm-Hauenstein-Gymnasium so, dass dort eben diese Gemeinschaftsflächen eine wichtige Rolle spielen. Und die müssen halt auch so das zulassen.
Ja, diese offenen pädagogischen Lernlandschaften wären für mich als Schülerin, glaube ich, ein Kraus gewesen, weil ich glaube, ich doch sehr ruhebedürftig war in meinem Lernverhalten. Und wie schaffen Sie es, da die Akustik in den Griff zu kriegen, weil das ist doch bestimmt in großen Schulen das wichtigste Thema für Lehrer oder auch Schüler.
Ja, also ich würde sagen, da setzen Eintrag und was weiß ich, nachsitzen. Also ich sage mal, durch Ordnungsmaßnahmen des Lehrkörpers. Und ansonsten, klar, muss man natürlich darauf achten, dass wir Schallschutz einhalten, wenn die Klassenarbeit auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite turbulente Diskussion, dass das funktioniert. Das ist einfach eine Anforderung an die Wand. Und das, was aber schwieriger ist, sind die Akustik so zu gestalten, dass es funktioniert. Das heißt, eine Bedämpfung der ganzen Räume. Und das sind oftmals die Klassenzimmer gar nicht so sehr das Problem, sondern die Allgemeinzonen. Also da, wo es offen wird, wo es ineinander geht und wo eben auch unterschiedliche Aktivitäten da sind. Und das kann man eben durch entsprechende Baffels zum Beispiel oder Decken, Wandbelege bedämpfen, sodass das akustisch nicht so hohe Nachhallzeiten hat. Das heißt, die Klänge und die Stimmen und alles, was da im Raum ist, die gehen nicht so stark durcheinander. Wenn es so ist, dann wird es eben ganz schnell als Lärm empfunden. Das ist, erfordert viel Konzentration, sozusagen die unterschiedlichen Schallquellen auseinanderzuhalten und zu identifizieren, die Sprache zu verstehen, wenn man sich mit jemand unterhält, wenn nebendran halt irgendwie ein anderer Lärm ist. Das geht begrenzt. Und irgendwann kommt man an den Punkt, also ich sage mal, so ein lautes Geschrei kann ich natürlich nicht wegdämpfen, sondern da kommt dann jetzt wirklich der Lehrer ins Spiel, der dann mal sagen muss, jetzt mal halb lang.
Und vielleicht ist es auch nicht schlimm, wenn eine Schule laut ist. Also es sind ja auch zumindest eine Grundschule Pass. Zum Beispiel. Dafür hat man
lebendig,
ja vielleicht.
Genau. Sagt man dann. Genau.
In NRW, wo ich jetzt herkomme, gibt es vom Schulministerium ein Qualifizierungsprogramm für Lehrende zu Beraterinnen und Beratern pädagogischer Architektur, die sich dann eben besonders in der Phase 0 eines Schulbaus mit einbringen. Wann kommen bei Ihnen die Lehrenden mit in die Planung? Kommen sie überhaupt vor?
Die kommen vor, wie bei jeder Planung, dass man sich mit den Nutzern abstimmt. Die sitzen nicht immer dabei, aber die sind in regelmäßigen Runden, wird das Zwiegespräch geführt, wird die Planung vorgestellt und findet da der Abgleich statt.
Aber sozusagen. Besonders am Anfang?
Ja, weil da ja letztendlich auch die Weichen gestellt werden. Mhm. Und in München hieß das, glaube ich, runder Tisch, Runden, die dann regelmäßig stattfanden, immer wenn wieder ein Planungsschritt erreicht war. Und wo man sonst klingt, glaube ich, auch nicht später die Zufriedenheit, wenn man da nicht die Stimme des Nutzers auch reinhört. Und es ist unterschiedlich, wie viel schon vorgedacht ist. Also jetzt Bildungscampus Gallus, das Projekt, was wir jetzt auch starten, da gab es eine sehr intensive und sehr lange Phase der Nutzerabstimmung, bevor überhaupt der erste Strich aufs Blatt gekommen war. Also da hatte man schon sehr viel beim Entwerfen sozusagen als Grundlage. Und bei anderen Projekten ist es weniger und da ist natürlich dann häufiger, dass man sich abstimmt.
Würden Sie sich da mehr wünschen? Also mehr Vorbildung von den Lehrenden, von den Lehrerinnen und Lehrern in Sachen Architektur, wie das jetzt bei diesem NRW-Programm ist?
Ich glaube, es ist gerade bei diesen neuen Lern- und Lehrformen wichtig, dass die Lehrer mitgenommen werden. Also dass sie, wenn sie in häufigen Fällen ja da tatsächlich aus einer Flurschule kommen und dann mit den neuen Räumen konfrontiert werden, ist es, glaube ich, nicht von jetzt auf eben getan, damit umzugehen. Deswegen glaube ich, ist es was ganz Wichtiges, dass die Lehrer mitgenommen werden, zu welchem Zeitpunkt auch immer. Weil sonst, glaube ich, funktioniert auch der Einzug in die neue Schule nicht gut.
Und längst wird ja auch im Schulsektor ja nicht nur neu gebaut, sondern ja auch umgebaut und ergänzt. Es gibt Bedürfnisse an größerem Raum, an mehr Raum, an anderen Aufgaben. Wie können denn alte Gebäude mit neuen und vielleicht auch zukünftigen pädagogischen Bedürfnissen zusammengebracht werden in Ihrer Erfahrung oder auch in Ihren Wunschvorstellungen?
Also es ist ein bisschen so die Frage nach der Flexibilität. Also wie breit kann der Fächer sein, was ein einzelner Raum an Möglichkeiten bietet. Da bin ich so ein bisschen zwiespältig. Also das eine ist ja, ein Unterrichtsraum bleibt auch in 50 Jahren ein Unterrichtsraum. Den kann man öffnen, da kann man mal eine Schiebetür aufmachen und so weiter. Man kann dann kleinere Gruppen draus machen. Und natürlich eine Möblierung sollte frei machbar sein. Aber sage ich mal, ein Unterrichtsraum wird keine Mensa und so weiter. Und insofern bin ich da immer so ein bisschen, naja, muss denn sozusagen jeder Raum alles Mögliche ermöglichen? Das kostet immer nur einen Haufen Geld und ist eigentlich in den seltensten Fällen notwendig. Und das andere, was da so ein bisschen mit reinschwingt, ist der Anspruch einer 100%-Lösung. Und da habe ich auch den Eindruck, wir können uns ein bisschen entspannter und lockerer machen und vielleicht nicht immer mit den 100% Lösungen klarkommen, weil das ist eigentlich Bestandteil des ganzen Lebens, dass man sich eigentlich immer mit irgendwelchen Randbedingungen arrangieren muss, die vielleicht suboptimal sind. Und man ist halt gewöhnt, ich sage mal, wenn man selber die Prüfung vermasselt hat, dann lag es daran, dass ich ja irgendwie akustisch nicht toll genug abgeschirmt war oder sonst irgendwas. Anstatt dass man dann sagt, okay, ich habe halt einfach zu wenig gelernt oder was weiß ich, der Stoff hat mich überfordert.
Das kann gar nicht sein.
Richtig. Ja. Also insofern, die Räume sind für ihren Zweck entworfen, dass sie das, also war jetzt gerade das Thema mit der Akustik, was kann man da eigentlich machen? Und dann muss aber auch irgendwann gut sein. Wenn ich jetzt sage, nach 50 Jahren ist die Schule, so wie sie konzipiert war, nicht mehr dem Standards angemessen, ich muss das umbauen, ja, dann muss ich natürlich zurückbauen und dann kommt vielleicht auch der eine oder andere auf den Müllhaufen und dann kommen neue Konzepte her und da muss man da richtig ran. Und dafür gibt es natürlich auch schöne Beispiele, also wie man mit diesen alten Baustrukturen umgehen kann, entweder indem man sie dann eben fortsetzt, umbaut, neue Dinge ansetzt, einbaut und so weiter. Aber das, was da insgesamt, also und das ist ja nicht jetzt nur auf den Schulbau begrenzt, sondern das ist ja ein Thema, mit dem wir uns als Bauleute, also als Architekten, aber auch Bauverwaltung immer mehr auseinandersetzen. Wie gehen wir mit diesem großen Baubestand um, der in die Jahre gekommen ist, Infrastruktur? Und da wird es nicht ohne Kompromisse gehen. Und wenn ich halt sage, ich hätte gern 100% mit einem Altbau, dann bin ich ziemlich dicht dran, dass ich entweder die Kosten verdoppel, was sich keiner mehr leisten kann, oder dass ich sage, okay, ich kann auch mit 80-90% gut leben.
Und ich glaube, am Ende sagen eh alle, dass das Unperfekte mehr Charme hat und mehr Kreativität hervorlockt als vielleicht das Perfekte.
Genau, da sind wir ja auch so ein bisschen an, der Architekt neigt natürlich, wie gesagt, dazu, seinen Gestaltungsanspruch durchzusetzen oder so klar zu formulieren, dass da eben kaum Spielraum bleibt. Und das halte ich für schwierig, weil es eben halt die Freiheit des anderen einschränkt, sich die Dinge anzueignen. Und wir sind jetzt als Architekten ja die, die ein Raumangebot machen. Auch das muss man ja ganz klar sagen. Es ist, oder ich sage mal andersrum, es ist problematisch, nach unten gibt es bei uns viel Luft. Also wenn wir schlechte Räume anbieten, dann verhindern wir ganz viel Entwicklungsmöglichkeiten, was in dieser Schule passiert, wie die Leute miteinander umgehen. Wenn wir eine gute Schule haben, also räumlich gutes Angebot, hohe Raumqualitäten, dann kann sich auf dieser Basis viel entwickeln. Also dann wird die Schule angenommen, die Leute fühlen sich wohl und dann sind sie auch engagierter. Sie fühlen sich verantwortlich dafür, dass ihre Schule nicht runterkommt und so weiter. Und das, ich glaube, dass diese räumliche Qualität eben auch eine positive Energie bei den Menschen auslöst. Und am Ende geht es natürlich darum, dass die, die die Schule nutzen, happy sind. Und nicht wir als Architekten, dass wir sagen, die ist wunderschön mit Einzug und danach war es gruselig, was die alles da reingemacht haben, was die draus gemacht haben. Und deswegen, wir überlegen uns natürlich schon Dinge, die kommen, irgendwelche schwarzen Bretter oder sonst irgendwas, und sagen, okay, wo können wir das denn unterbringen? Dass das einen Ort hat, wo es vielleicht dann nicht überall an jeder Tür irgendwelche Zettel kleben.
Sie sagten vorhin, bei Ihrem eigenen Projekt waren Ihnen die Sichtachsen nach draußen, die Anbindung an den Außenraum ganz wichtig. Welche Rolle spielt denn der Außenraum für beim Schulbau, sprich das grüne Klassenzimmer?
Großer natürlich, also weil viel Zeit verbringen die Schüler oder verbringen sie möglichst auch draußen, die Pausenflächen. Grüne Klassenzimmer sind Formate, die inzwischen eigentlich bei jeder Schule angefragt sind. Und auch einfach die, wenn ich dann doch mal drin sein muss und lernen muss, tue ich mich natürlich leichter, wenn ich draußen ins Grüne gucke und auch da eine Erholung sozusagen, eine visuelle habe. Insofern ist es für uns ein entscheidender Punkt, die Außenräume, wie wir sie auch ans Haus ranbringen und die Übergänge möglichst transparent schaffen.
Es geht auch um ganz handfeste Dinge, wenn man so natürliche Be- und Entlüftung, natürliche Belichtung, das Tageslicht hat einen unheimlich hohen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Also ob man sich, ja, ob man aufwacht schon, also auch da biologisch gesehen, hat man ja immer so ein bisschen Startschwierigkeiten am Morgen und im Winter natürlich noch schlimmer, weil es einfach dunkel ist und biologisch gesehen ist man da halt noch in der Nacht und im Schlafmodus und da muss man da erstmal irgendwie rauskommen und wenn dann die Sonne aufgeht und die Helligkeit steigt, dann fängt es an, dass dann auch der Stoffwechsel sozusagen angeregt wird. Also insofern hat es eine große Bedeutung. Und das haben wir alles ein bisschen verlernt, sozusagen auf solche natürlichen Prozesse zu achten und die auch ernst zu nehmen.
Spielt der Klimawandel denn bei Ihren Schulbauten vermehrt eine Rolle? Also dass Sie sagen, kein Flachdach mit Südausrichtung und großen Fenstern, weil die Sommer einfach zu heiß werden? Oder hat sich das jetzt, hat das nicht so eine große Auswirkung auf?
Doch, das hat schon Auswirkungen. Also das sind natürlich auch die Regelwerke, die das immer mehr begrenzen und vorgeben. Also sommerlicher Wärmeschutz beispielsweise, den muss man einfach einhalten. Es ist ja aber auch nichts, wo wir sagen, oh Gott, immer mehr Beschneidungen und so weiter. Und wir würden gerne Südfront nur mit Glas machen, weil man einfach weiß, dass das halt zu Problemen führt, ohne jetzt unmittelbar ans Klima zu denken. Und ansonsten, wenn man den Gesamtzusammenhang sieht, dann ist natürlich sehr geboten, sich so zu verhalten und so zu bauen, dass eben wenig Energie, wenig klimaschädigende Einflüsse von diesem neuen Gebäude ausgehen. Und den Studenten sage ich immer, das Bauen an sich ist schon eine Katastrophe. Dann macht es bitte so, dass es möglichst wenig negative Folgen auslöst. Und da sind wir natürlich voll in dieser Diskussion drin. Thema Umnutzung, Thema Weiterbauen, Thema Rückbauen, Thema Materialauswahl. Was kann ich denn in 30 Jahren vielleicht wiederverwenden? Wenn es jetzt darum geht, wie geht es in der Zukunft weiter, wie können wir Dinge zurückbauen, dann sind wir natürlich ganz schnell dabei, ich baue jetzt mit Holz und in 30 Jahren macht ihr aus dem Holz was ganz Tolles. Anstatt dass ich jetzt sage, welches Material könnte ich denn jetzt sozusagen Urban Mining nutzen, um daraus meine neue Schule zu bauen. Also man schiebt es dann doch, diese Dinge, gerne in die nächste Generation. Hinterlässt den anderen dann ganz tolle Häuser.
Ja, aber es sind ja auch so Gestaltmerkmale, wie dass wir zum Beispiel die Außenräume jetzt inzwischen nicht nur, es gibt nicht nur den Pausenhof, sondern es gibt auch Pausenhofflächen auf dem Dach. Es gibt bei der Grundschule in Kiel, die wir gerade realisieren, da gibt es auf den Ebenen Lodgien, die überdacht sind, also dass man auch mal beschattete Außenflächen hat. Dann sind Sachen wie die Fassaden der Begrünung, die dann auch einfach das Klima unterstützen, also dass es ertragbar ist im Sommer, dass da Kühlung mitgebracht wird. Und solche Punkte sind in der Gestaltung dann relevant.
Also man lernt immer weiter und nie zu Ende. Damit sind wir schon am Ende gekommen. Vielen Dank für das lebendige Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war DBZ, der Podcast. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Über 120 weitere Folgen und mehr Informationen zu unserer Reihe gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auf dbz.de.